Sie kennen die Situation bestimmt selbst. Sie sitzen irgendwo bei einer Party oder bei Freunden und dann unterhält man sich über die verschiedensten Themen. Und früher oder später benutzen Sie die Phrase oder Sie hören sie von jemand anderem: Ich habe mal in einer Reportage gesehen, ich habe irgendwo gelesen. Und dann kommt eine halbe Information, eine Aussage über etwas und dann kommt jemand anderes und sagt etwas dazu. Und dann unterhalten wir uns über ein Thema, aber im Grunde genommen ist keiner ein Experte darin. Wissen oder Halbwissen, beziehungsweise wann ist dieses Halbwissen gefährlich? Wenn Sie zu einem Freund gehen würden, der Ihnen sagt, dass er Ihre Bremsbeläge wechseln könnte, weil er ungefähr weiß, wie man Bremsbeläge wechselt, würden Sie wahrscheinlich sagen, nein, ich gehe da lieber nicht hin. Halbwissen. Ich bin Pastor von Beruf und ich habe mit der Bibel zu tun. Ich versuche sie jeden Tag zu lesen und unsere Arbeit ist es, die Bibeltexte auszulegen an vielen Stellen. Und wir merken oftmals, dass es ganz, ganz viel Halbwissen in Bezug auf das Wort Gottes gibt, die Bibel. Es gibt verschiedene Ideen darüber, verschiedene Artikel hat man darüber gelesen, Reportagen darüber gesehen. Oftmals ist es aber so, dass wir relativ wenig tatsächlich in den Text geschaut haben. Ich möchte heute mit Ihnen über Halbwissen reden, beziehungsweise warum es wichtig ist, sich in der Bibel auszukennen. Es gibt einen Text im Neuen Testament. Dieser Text beschreibt eine Szene, wo Jesus Christus in der Synagoge ist und dort passiert Folgendes. In Lukas Kapitel 4, ab 21 steht dort geschrieben: So kam Jesus aus Nazareth, wo er aufgewachsen war, und am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Und dort liest er vor, was dort gerade passieren wird, dass ein Messias kommen wird, der die Blinden sehend lassen wird, dass die Lahmen wieder laufen werden. Und nachdem er fertig ist mit dieser Lesung, steht dort geschrieben, Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück, setzte sich und alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann: Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Jesus tut etwas ganz Einfaches. Er nimmt die Bibel, das Alte Testament damals, in Form einer Rolle, macht sie auf, liest den Text und erklärt den Menschen, was dieser Text bedeutet. Beschäftigung mit dem Text ist wichtig. Ich weiß, es ist nicht das, was wir jeden Tag tun, aber es ist dennoch sehr wichtig. Es existiert so viel Stammtischwissen, so viel Halbwissen in Bezug auf Religion, in Bezug auf Glauben, in Bezug auf die Heilige Schrift, dass es gut ist, sich mal selbst darüber zu informieren, was eigentlich drin steht. Es ist vielleicht nicht das Problem, dass es Halbwissen gibt. Schwierig ist es, dass auf einmal ein Gottesbild gezeichnet wird, was nicht akkurat ist. Und aufgrund dessen trifft man Entscheidungen, die vielleicht nicht gut sind für das eigene Leben. Es gibt sehr viele Missverständnisse in Bezug auf die Bibel. Mir begegnet es oftmals, wenn ich mit Menschen darüber spreche, die vielleicht gerade angefangen haben, in der Bibel zu reden. Und dann bekomme ich manchmal Texte vorgelegt, die erklärt werden müssen. Und man stellt sich die Frage, kann denn Gott tatsächlich so sein, wie er hier beschrieben steht? Und oftmals stellt sich heraus, dass wenn man den Text genauer anschaut, dass es dort eine interessante Erklärung dafür gibt. Es gibt zum Beispiel die Vorstellung, dass der Sabbat eine Erfindung der Juden ist. Und viele zum Beispiel wissen nicht, dass der Sabbat schon ganz am Anfang der Schöpfung in der Schöpfung angelegt ist. Dass er ein Teil der 10 Gebote ist und dass er später eher zu einem Feiertag wurde, den die Juden heute noch und andere kleine christliche Gemeinden feiern. Zum Beispiel die Idee, dass wir ewig in einer Hölle brennen werden, Tausende und Tausende von Jahren. Viele können das nicht einfach zusammenbringen und sagen, es kann doch nicht sein, dass es einen Gott gibt, der die Menschen Jahrtausende lang quälen wird. Wenn man sich die Heilige Schrift aber genauer anschaut und sich ein bisschen vertieft in den Text, merkt man, dass es andere Antworten genau auf diese Fragen gibt. Manche sagen, wie kann man in einem Buch glauben, das Jahrtausende alt ist und von einem Mann irgendwo in einer Höhle geschrieben wurde? Und viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass die Bibel nicht ein Buch ist, das von einem Menschen geschrieben wurde, sondern dass es eine Zusammenstellung von 66 verschiedenen Büchern ist, das in einem Zeitraum von 1300 Jahren von den verschiedensten Autoren geschrieben wurde und dann auf eine besondere Art und Weise zusammengefasst wurde. Hemingway sagte, Ein klassisches Werk ist ein Buch, das die Menschen loben, aber nie lesen. Ist es nicht so, dass jeder irgendwie von der Großmutter eine Bibel im Schrank hat, aber in der Regel sie nie aufschlägt und eigentlich nicht weiß, was in diesem Buch steht? Deswegen ist es mir ein Anliegen, tatsächlich, dass jeder Mensch versucht, auf irgendeine Art und Weise herauszufinden, was denn Gott den Menschen gesagt hat, als er denen dieses heilige Buch hinterlassen hat. Genauer hinzuschauen, das ist die Aufgabe. Entscheidungen zu treffen aufgrund von einer reiflichen Überlegung ist etwas, was ich mir wünsche für den Menschen. Nicht aus einem Gefühl heraus, nicht aus einer Laune heraus, sondern tatsächlich, weil man am Ende eines Prozesses angekommen ist, wo der Mensch für sich weiß, warum er diese oder eine andere Entscheidung trifft. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Ich weiß, dass wir relativ wenig Zeit haben zu lesen. Schon gar nicht so ein altes, kompliziertes Buch, will man meinen. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo eine entfernte Tante und sie verstirbt und sie hinterlässt Ihnen im Testament 5, 7, 10 Millionen Euro. Und Sie freuen sich darüber und Sie kommen dort und das Testament wird eröffnet. Aber es gibt eine Bedingung. Sie bekommen dieses Geld, wenn Sie einige Bedingungen erfüllen. Und diese Bedingungen sind in diesem Testament geschrieben. Von mir aus 66 Seiten dick. Und Sie müssen es lesen. Ich glaube, es gäbe keine einzige Person, die in so einer Situation stecken würde, die sich nicht Tag und Nacht hinsetzen würde und dieses Testament im Detail durchlesen würde, um das zu bekommen, was am Ende auf einen wartet. Ich bin fest davon überzeugt. Und ich habe das selbst in meinem Leben erlebt, dass die Bibel tatsächlich nicht nur ein literarisches Werk ist. Es ist ein dynamisches Buch, tatsächlich. Es verändert den Menschen auf irgendeine Art und Weise. Etwas passiert mit dem Menschen. Und die Bibel sagt von sich selbst, dass sie ein Buch ist, das den Menschen verändert. Im Hebräer 4,12 steht geschrieben, denn das Wort ist lebendig und kräftig und stärker denn ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Was so literarisch hier beschrieben wird und poetisch fast, will eigentlich nur sagen, dieses Buch ist nicht nur ein Roman. Es verändert den Menschen sein Herz, seine Sinne, sein Denken, seine Vorstellung von diesem Leben. Die Bibel versteht sich nicht als Bonus, als Snack, was man nebenher einfach mal nimmt, sondern es ist etwas, was dauerhaft zu sich genommen werden muss. Es ist eine lebenswichtige Nahrung, will man fast sagen. Etwas, was das Denken des Menschen nachhaltig prägt und verändert. Wichtig ist, sagt die Bibel, dass der Glaube aus der Beschäftigung mit dem Wort kommt. Da gibt es diesen Text, Apostel Paulus, ein belesener Mensch, der gute Teile des Neuen Testaments auch geschrieben hat, der sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt aber kommt durch das Wort von Jesus Christus. Und das ist in dieser Bibel aufgeschrieben. Und jetzt wird es interessant, denn es ist jetzt nicht nur ein Text, es ist mehr als nur ein Buch, das spannend ist. Der Glaube kommt jetzt auf einmal ins Spiel. Und der Mensch merkt, ich habe zwar Informationen zu mir genommen, aber etwas passiert und ich stelle mir die grundlegendste aller Fragen, nämlich, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht, diesen Gott, der von sich so viel hier redet, in diesem Buch, was jeder von uns wahrscheinlich zu Hause hat. Wer erfahren will, wer Gott ist, wer erfahren will, was es damit auf sich hat, mit diesem Glauben, mit der Religion, mit dem Leben nach dem Tod und all diesen entscheidenden Fragen im Leben, der kann gar nicht anders, als in der Bibel zu lesen. Es gibt kaum eine andere Möglichkeit, Informationen zu diesen Themen zu bekommen, es sei denn, man öffnet dieses Buch, nimmt sich diese Zeit und fängt an zu lesen. Wenn ich etwas von Gott wissen will, wenn ich an Ihrer Stelle wäre und ich wäre nicht Pastor von Beruf, dann würde ich erstmal niemandem glauben. Ich würde mir selbst ein Bild davon machen, was denn das Wort Gottes sagt, bevor ich auf andere Menschen höre, die mir versuchen, das zu erklären. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn der Mensch anfängt zu lesen, nicht nur Informationen über Gott bekommt, nein, er erfährt auch einige Dinge über sich selbst. Und das ist der zweite Punkt, zu dem ich kommen möchte. Was ist das mit diesem Selbst? Was passiert, wenn der Mensch anfängt, dieses alte Buch zu lesen? Was ändert sich in seinem Leben? Nun ja, als allererstes merken wir, dass es eine Unterscheidung gibt an vielen Stellen zwischen meinen Neigungen, meinen Wünschen, meinen Ideen und dem, was Gott für den Menschen auf irgendeine Art und Weise vorgesehen hat. Ich merke, dass ich nicht Gott bin. Ich bin nicht derjenige, der entscheidet, was richtig oder falsch ist. Und oftmals, und das ist für viele ein schmerzhafter Prozess, merke ich, meine Wünsche sind nicht Gottes Wünsche für mein Leben. Und es macht es manchmal unattraktiv für Menschen, sich auf die Bibel einzulassen. Ich möchte Sie mitnehmen in eine Szene im Alten Testament. Eine Szene, wo viele Menschen zusammengekommen sind, die aus dem Exil zurück nach Jerusalem gekommen sind. Sie sitzen dort, einige Generationen waren sie vertrieben von zu Hause weg und jetzt sitzen sie in ihrem alten gelobten Land wieder. Israel ist wieder zusammen. Die sind überall in ihren Städten wieder zusammen und sie kommen in Jerusalem und dort gibt es so eine große Zusammenkunft, ein Kongress möchte man sagen, ein Ort und ein Platz und eine Zeit, wo die alten Schriften wieder aufgetan werden. Im Buch Nehemia im Alten Testament, im 8. Kapitel, stehen folgende Texte geschrieben. Als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelten sie sich und das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz von den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es zu verstehen. Und alle hörten aufmerksam zu, steht dort geschrieben, von früh bis mittags. Die Leviten, das waren die Priester, das waren diejenigen, die das verstehen konnten und dann erklären konnten, legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es auch wirklich richtig verstehen konnte. Haben Sie es gemerkt? Es ist dasselbe Muster wie damals bei Jesus. Erst wird ein Text gelesen, er wird angeschaut, viele verstehen nicht, was damit gemeint ist und dann gibt es Menschen, sie erklären diesen Text, übersetzen ihn in die moderne Zeit. Und dann passiert Folgendes. Es gibt eine Reaktion der Menschen, nachdem sie diese alten Texte wieder mal gehört haben. Dort steht dann im 10. Kapitel geschrieben, nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt hatten, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest. Auch ihre Frauen schlossen sich an, sowie die Söhne und Töchter, sofern sie alt genug waren, die Vereinbarung zu verstehen. Zusammen mit den führenden Männern legten sie einen Eid ab, das Gesetz zu befolgen, das uns Gott durch seine Diener Mose gegeben hat. Sie wollten nach den Geboten des Herrn, nach den Ordnungen und Weisungen leben. Nun, dieser Text ist 2500 Jahre alt und es war eine ganz andere Zeit. Und die Absprachen, die sie füreinander getroffen haben, waren Absprachen, die für sie damals auch wichtig gewesen sind. Manche haben heute noch Bedeutung. Vier Absprachen haben sie getroffen und ich werde Ihnen gleich erklären, warum ich sie aufzähle. Sie haben gesagt, wir wollen keine Mischehen mehr eingehen mit den ganzen heidnischen Völkern drumherum. Dann haben sie eingeführt, dass sie einen Schuldenerlass im ganzen Land machen wollten, alle 7 Jahre. Die Menschen sollten nicht für immer in ihren Schulden ertrinken, sondern alle 7 Jahre wieder schuldenfrei sein dürfen. Dann haben sie beschlossen, sie wollen am Sabbat keine Geschäfte mehr machen. An 6 Tagen wollen sie arbeiten, wie es in der Schöpfung geschrieben steht, aber am 7. Tag wollten sie kein Business machen. Und dann haben sie beschlossen, dass sie einen Zehnten geben wollen. 10% von ihren Einkünften wollten sie für den Tempel geben, für karitative Zwecke, damit diese Gesellschaft auf der Ebene auch leben kann. Und merken Sie, was auf einmal in diesem Text passiert? Und das ist das Prinzip. Der Text ist nicht nur ein alter Text, den man mal liest und sagt, interessant. Auf einmal bekommt dieser Text eine Bedeutung für das persönliche Leben. An vielen verschiedenen Stellen. Auf einmal wird er relevant für mein alltägliches Leben, für die Dinge, die ich tue. Auf einmal wird für diese Menschen der biblische Text wichtig, wenn es um die Wahl des Ehepartners geht. Undenkbar, würde man denken heute. Oder auf einmal wird es wichtig, über das Verhältnis zu seinem Geld nachzudenken. Auf einmal ist dieser Text wichtig, wenn es um das Verhältnis zu meiner Arbeit geht. Auf einmal wird der Text wichtig, wenn es darum geht, sein Verhältnis zur Kirche oder zur Religion oder zum Glauben zu definieren. Und es hat viele Menschen damals getroffen. Die haben das gelesen, sie haben sich das auslegen lassen, sie haben diese Entscheidung getroffen und auf einmal ändert sich im Leben eines Menschen so einiges. Stellen Sie sich vor, dort gibt es einen jungen Israeliten, der in eine Babylonierin verliebt ist und auf einmal sagt er, nein, das kann ich nicht machen. Stellen Sie sich vor, es haben viele Menschen Schulden bei ihm und er weiß, in 7 Jahren werden diese Menschen diese Schulden vielleicht nicht zurückzahlen können. Vielleicht hat er ein Business, ein Geschäft irgendwo am Stadttor und am Samstag gibt es die größten Umsätze, aber er sagt, nein, ich möchte hier nach den Gesetzen leben. Und so weiter und so weiter. Und auf einmal wird es ernst. Dieses Buch ist nicht nur nett zu lesen, es beeinflusst auf einmal mein Leben. Es wird deutlich, dass was in der Bibel steht, manchmal, und das gehört zur Wahrheit dazu, manchmal von mir Dinge abverlangt, die ich in diesem Moment eigentlich nicht mag. Die Idee, dass der Glaube oder dass die Bibel dem Menschen immer nur hinterherläuft und ihm das gibt, was er sich sowieso wünscht, das ist ein Märchen. Es ist tatsächlich so, dass wir uns dessen bewusst werden, manchmal, dass die Idee von Gott für uns Menschen beziehungsweise seine Vorstellung von unserem Leben sich davon unterscheidet, wie ich mir mein eigenes Leben manchmal vorstelle. Und das, dieser Widerspruch, das schreckt viele Menschen ab und sagen, wenn das so ist, dann kann ich mit der ganzen Geschichte, mit der ganzen Materie eigentlich nichts anfangen. Und dann passiert in ganz, ganz vielen Fällen das, was wir am Anfang beschrieben haben mit dem gefährlichen Halbwissen. Wir fangen an, dieses Buch so zu definieren oder so zu lesen beziehungsweise so zu interpretieren, damit es meinem Lebensentwurf passt. Wir fangen an zu selektieren und dann kommen Menschen und sagen, ja, aber dieser Text sagt das und dieser Text sagt das, ignorieren aber, dass der auch andere Dinge beinhaltet. Das kann Gott nicht von mir verlangen. Das ist eine Aussage, die ich oft höre. Oder so kann Gott nicht sein. Das ist auch ein Wunsch, der manchmal nicht in Erfüllung geht. Und die Argumentation ist dann nicht der Text an sich, sondern der eigene Wunsch. Und manche sagen, ich backe mir einen Gott, so wie er mir gefällt. Wenn der Mensch Angst hat, etwas zu verlieren, wenn er Angst hat, etwas zu verlieren, dann hat er die Fähigkeit, die Welt zu verdrehen, sich so hinzubiegen, damit es dann am Ende für ihn passt. So auch in der Bibel. Eins wird deutlich, das, was in der Bibel steht und von mir verlangt wird, widerspricht nun mal manchmal meinen Wünschen und dann gibt es einige Optionen, wie ich damit umgehen werde. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie die Bibel aufschlagen, Sie werden manche Texte lesen, die Sie einfach nur erfüllen werden und Sie werden einfach fröhlich sein, aber es wird Texte geben, die kratzen so an Ihrem Lebensentwurf und Sie stellen sich die Frage, kann das Gott tatsächlich von mir verlangen? Manche lehnen das einfach ab und sagen, ich will von Gott einfach gar nichts wissen. Ich habe gute Freunde, die mich zwar akzeptieren als Pastor und sie bewundern, dass ich ein Glaubensleben habe, aber für sie ist es einfach nichts. Sie sagen, ich kann damit einfach nicht leben und die Entscheidung ist fair und sie haben sie für sich getroffen. Da gibt es die Möglichkeit zu selektieren, so eine Art kosmische Bestätigung meiner innersten Bedürfnisse und Wünsche, dass Gott mir immer nur das gibt, was ich mir wünsche und mir immer nur das bestätigt, was ich will. Aber wir wissen alle, dass das eigentlich unrealistisch ist. Unrealistisch ist, dass ich darüber entscheide, was richtig oder falsch ist. Oder, und das ist das, was ich mir wünsche für alle Menschen irgendwie, ist, dass der Mensch diese Gelegenheit nutzt, diesen Gott kennenzulernen. Diesen Gott der Bibel kennenzulernen, aber richtig kennenzulernen. Zu lesen, zu studieren, nachzudenken, zu meditieren darüber, einfach sich die Frage zu stellen, wer bist du, Gott? Und vor allem, was willst du von mir? Was ist meine Aufgabe hier in dieser Welt? In diesem Fall von dem Nehemia, wo die ganzen Leute zusammengekommen sind und all diese Texte gelesen haben und auf einmal diese Entscheidungen für sich getroffen haben, die nicht immer attraktiv für sie gewesen sind, ist es einfach so, dass sie es nicht einfach aus Spaß gemacht haben, sondern weil sie dahinter verstanden haben, dass es einen höheren Sinn gibt, einen größeren Wunsch, das dem Menschen gut tut, hier auf dieser Welt. Gott ist nicht gekommen und hat gesagt, ich möchte keine Mischehen haben, weil ich denke, dass ihr besser seid als die anderen. Aber er hat beobachten können, dass die Vermischung mit anderen heidnischen Völkern einfach die Identität dieses Volkes völlig zerstört hat. Und er sagt, ihr wisst nicht mehr, wer ihr seid und was eure Aufgabe ist hier auf dieser Welt. Diese Schuldenerlasse war nicht die Idee, einfach alles zu verteilen, damit alle etwas gleich haben, aber die Menschen sollten niemals in Knechtschaft von Krediten leben und ihr Leben lang wie leibeigene Sklaven ihre Schulden abarbeiten zu müssen, sondern immer wieder mal die Gelegenheit zu bekommen, das nachzuspüren, was Gott den Menschen eigentlich gegeben hat, nämlich seine Schulden zu vergeben. Gottes Wille ist nicht der Ausdruck eines willkürlichen Despoten, der einfach mal sagt, ich möchte das und das, weil ich es gerade will. Nein, es ist der Ausdruck eines liebenden Gottes, der einfach das große Ganze weiß, das große Bild sieht und versucht, den Menschen immer wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ich lerne mich besser kennen, wenn ich über Gott nachdenke. Ich als Mensch lerne mich besser kennen, wenn ich in der Bibel lese und auf einmal einen Spiegel vorgehalten bekomme, der mir das Ideal zeigt und meine Realität gleichzeitig aufzeigt. Ich lerne einen Gott kennen, der will, dass ich wachse, dass ich ein besserer Mensch werde, dass ich Ängste überwinde, dass ich schlechte Charaktereigenschaften ablege und dass ich für die Gesellschaft ein Mensch werde, der einfach nur produktiv und gut ist und positiv ist. Gott zu kennen ist bereichernd für das Leben. Es bereichert das Leben, einfach den Schöpfer des Universums, so wie er sich selbst beschreibt, zu kennen. Aber, und davon bin ich überzeugt, Gott kennen, ohne jemals in der Bibel gelesen zu haben, ist fast unmöglich. Gott zu kennen, ohne nachzulesen, was er von den Menschen will, wie er sich selbst präsentiert, ist unheimlich schwierig. Und Jesus identifiziert sich, Gott identifiziert sich in der Bibel an vielen verschiedenen Stellen. Nicht nur durch die Geschichten, die wir mit ihm erleben, sondern durch viele Charaktereigenschaften, die von ihm beschrieben werden. Und Gott sagt an vielen Stellen, genau so bin ich. Ja, genau so bin ich. Das ist meine Charaktereigenschaften. Das möchte ich von euch. Die Frage ist, ob der Mensch diesen Gott so akzeptieren kann, wie er sich selbst verstanden wissen will. Oftmals ist es so, dass die Gesellschaft, in der wir leben, ein Bild suggeriert, dass Gott das ist, was ich will, dass er ist. Aber das würden sie auch nicht von sich selbst wollen. Sie würden auch nicht das sein wollen, was andere von ihnen verlangen, sondern Eigenständigkeit ist ein hohes Gut. Und das schreibt sich Gott selbst zu. Er sagt, ich bin so, wie ich bin. Ich bin der, der ich bin. Und ich beschreibe mich in diesem Wort so gut ich nur kann, beziehungsweise damit ihr es verstehen könnt. Oftmals ist es so, dass wir ein Gottesbild haben, das von der Kirche geprägt ist. Und viele Menschen haben Angst vor einem Gott, weil sie denken, dass er dort steht und ein strafender Gott ist, der nur darauf schaut, dass die Menschen einen Fehler machen, um ihn auf die Finger zu schauen. Aber lesen Sie die Bibel selbst. Lesen Sie selbst und lernen Sie ihn kennen. Und Sie werden sehen, dass es oftmals eine riesige Diskrepanz gibt zwischen dem biblischen Gottesbild und dem kirchlichen, das uns manchmal suggeriert wird. Manchmal ist es so, dass das, was ihnen ihre Eltern beigebracht haben, sich fest eingebrannt hat und man denkt, so ist nun mal Gott. Aber lesen Sie selbst, schauen Sie selbst nach, lernen Sie ihn kennen und Sie werden sehen, dass Sie überrascht sein werden an vielen, vielen verschiedenen Stellen, wenn es um das Thema Gott und Glaube geht. Was soll ich tun? Gefährliches Halbwissen. Ich bin fest davon überzeugt, dass gefährliches Halbwissen deswegen gefährlich ist, weil der Mensch einfach verschiedene Bilder im Kopf hat und aufgrund von verschiedenen Bildern einfach nur die falschen Entscheidungen trifft. Ich bin immer dafür, dass der Mensch sich selbst informiert und was ich ihm mit auf den Weg geben kann und was ich mir wünsche für sie ist, dass sie diesen alten Klassiker aus dem Schrank rausnehmen, ihn entstauben und anfangen darin zu lesen. Suchen Sie sich eine Kirche, die bibeltreu ist und die immer wieder in der Bibel liest und diese auslegt. Suchen Sie sich Bibelkreise in Ihren Städten und Dörfern, wo Menschen zusammenkommen, um in diesem Wort zu lesen. Und Sie werden merken, dass sich etwas verändert. Ihr Blick verändert sich, die Art und Weise, wie Sie diese Welt sehen. Und Sie profitieren davon, weil Sie auf einmal jemanden kennenlernen, der Ihnen Gutes will und der allmächtig ist. Gott, der in diesem Buch beschrieben wird. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen auf Ihrer Suche. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns nicht im Dunkeln gelassen hast, dass du uns nicht geschaffen hast, um dann wegzugehen, sondern uns so viele Informationen über dich selbst hinterlegt hast. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass, wenn wir dieses Buch aufschlagen, was manchmal kompliziert zu sein scheint, dass du uns einen Durchblick gibst, dass du uns führst und leitest, damit wir dich besser verstehen können, damit wir dich kennenlernen können und damit wir gute Entscheidungen für unser Leben treffen können. Ich bitte dich, segne du uns in allen Belangen unseres Lebens, aber vor allem, lieber Gott, offenbare du dich, damit die Menschen dich verstehen können. Amen.